Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zu Devils and Demons, der vierte Tag der großen Fantasy Filmfest 2021 Coverage steht an. Ich bin der Chris und bei mir ist natürlich auch André.
Einen schönen guten Morgen.
Und was soll ich sagen? Vielleicht war das auch die Rache der HVV, die sich gestern über mich erbrochen hat. Ich weiß es nicht genau, aber es war vielleicht
ein schwieriger Tag für dich.
Ein schwieriger Tag für mich. Wir arbeiten ja mit dem FFF hier auch ein bisschen zusammen. Aber wer stellt denn diesen Zeitplan zusammen, wann welcher Film läuft? Auto das doch mal, André. Du weißt das. Ich weiß, dass du es weißt.
Nee, ich weiß das wirklich nicht. Also ich schätze mal, das ist eine Teamentscheidung. Also Fredi ist ja Kuratorin, aber ich denke mal, der Zeitplan wird gemeinsam geschmiedet im ganzen Team.
Okay, der ist gestern nicht aufgegangen. Darauf will ich hinaus.
Gehe ich mit, ja, tatsächlich.
Es waren wahrscheinlich die drei der vier anstrengendsten Filme des ganzen Festivals liefen gestern am Stück. Und das hat mich echt gebrochen, muss ich sagen. Also das war eine sehr harte Nuss. Ich hatte selten so einen schwierigen, anstrengenden Tag im Kino. Hatte selten so viele Filme am Stück, bei denen ich gesagt habe, nee, die gucke ich garantiert nie wieder in meinem Leben. Und das war, aber wir rollen das Ganze vielleicht mal ein bisschen von vorne auf, denn es ging ja noch entspannt los, weil beim ersten Film saß ich noch, ich wollte gerade sagen, allein im Saal, aber du warst noch nicht da, weil du den Film
ja
schon...
Ich saß später vor der Tür und ich kann den Film schon, genau.
Ja, und da dachte ich so, okay, wenn André nicht da ist, jetzt kann ich auch mal Kino genießen und...
hast keine, der ganze Zeit ins Ohr quatscht.
Genau, und so sollte es Alex Noyes Film Sound of Violence sein. Der für mich da lief, war noch sehr entspannte Atmosphäre, war noch nicht besonders voll im Saal. Wie gesagt, ist werktags 14 Uhr, so ist das normal bei Filmfestivals, da kann man da auch nicht groß was machen. Aber es ist immer so ein bisschen, fühlt sich mir so ein bisschen wie ausnüchtern vom Vortag an. Jetzt nicht wegen Alkoholgenuss, sondern einfach von den ganzen Eindrücken, die man vom Vortag gesammelt hat.
Filmisches Ausnüchtern.
Genau, da kann man nochmal so ein bisschen entspannen. Und in Sound of Violence, den Film haben wir ja, glaube ich, auch schon angesprochen in unserer Preview-Episode, geht es eben um ein junges Mädchen, das gehörlos ist in ihrer Kindheit und dann, als sie quasi den Tod ihrer Mutter erleben muss und sie sich anschließend am Täter rächt, nämlich am an ihrem Vater oder Stiefvater, was war's?
Stiefvater, glaube ich.
Stiefvater, genau. Stellt sich fest, dass ihr Gehör plötzlich wieder da ist und sie seitdem mehr oder weniger glaubt, dass brutale Klänge oder Gewalt so ein bisschen therapeutische Kraft haben und eben auch gut für ihre Gesundheit, für ihre Hörkraft sind. Und so erlebt sie das dann auch als Erwachsene und sie wird dann quasi dann zur Serienkillerin, möchte man meinen, um eben diese Erfahrung zu machen, um diese Experience zu durchleben, aber auch eben um ihr Gehör sozusagen aufrechtzuerhalten. Und das hat für mich nicht zusammengepasst, der Film in seinen einzelnen Stücken. Ich fand die Hauptdarstellerin, Jasmine Savoy Brown, die kann man ja auch im Januar im neuen Scream-Film sehen, ich tatsächlich ziemlich gut. Und auch Lily Simmons, die kennt man ja aus The Purge, an ihrer Seite fand ich auch nett. Also es war alles soweit handwerklich in Ordnung, schauspielerisch in Ordnung. Aber ich hatte ein arges Problem mit der Tonalität des Films, weil ich diese Gewalt extrem aufgesetzt fand in dem Film. Diesen Saw-artigen Fallen und diesen, ja, Splatter war es jetzt noch nicht so krass, finde ich. Aber es waren ja doch schon... Für das, wie der Film sich vorher aufgebaut hat und wie er es erzählt hat, war nicht zu brutal und die Szenen einfach zu ausgeartet, weil das für mich eigentlich eher ein Drama war, mehr oder weniger. Ein kreatives, aber das wirkte so, als müsste man diese Szenen dann doch irgendwie für Shock Value oder so einbauen. Irgendwie hat das für mich nicht zusammengepasst und wurde auch ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt, auch gegen Ende, als dann, ich spoilere es jetzt nicht, aber die Schlussszene, das war lächerlich irgendwie dann und das war schade. Ich hätte mehr gehofft, dass sie mehr mit dieser Sound-Sache einfach arbeiten, aber das war mir dann irgendwie fast schon zu belanglos umgesetzt. Also hat mir nicht so gefallen. Falls du nochmal in deine Erinnerung graben willst, ich glaube, du warst da ja auch nicht viel besser gestimmt, ne?
Nee, kann ich eigentlich unterschreiben. Der Film ist atonal, also wie du sagst, er will eigentlich ein Drama erzählen. Und das liegt, also die Inszenierung so, der sieht gut aus, der hat gut, ist ganz gut gespielt und so, daran liegt es nicht, aber der Horror oder der Torture da drin mit dem Gore plus die Story passen irgendwie nicht ineinander. Und ich kann das vielleicht ja mal ein bisschen aufdröseln oder ein bisschen erklären, wo es herrührt, denn der Film basiert auf einem Kurzfilm von 2018, der heißt Conductor vom selben Regisseur. 7 Minuten Kurzfilm gibt es bei YouTube, können wir auch mal vielleicht in die Shownotes packen. Der ist nämlich echt gut. Für die Lauflänge nämlich 7 Minuten. Und da geht es nämlich auch darum, dass ein, ich sag mal so, es geht um ein DJ-Set in einer öffentlichen Mall, das dann Saw-mäßig wird. Und das ganze Kurzfilm basiert nur auf diesem Gore-Moment. Und ich glaube, das Problem war eben wieder mal, dass ein Regisseur sich seinen 7 Minuten Kurzfilm genommen hat und den versucht hat, eben auf 90 Minuten zu strecken.
War es überhaupt sein Kurzfilm? Ich glaube, das war sogar ein Kurzfilm von... Ah, nee, der hieß auch anders, ne? Ich hatte nur irgendwie bei Letterboxd noch einen Film gesehen, der Sound of Violence hieß. Aber
nee, seiner heißt Conductor.
Conductor, okay.
Genau. Nee, und das ist schon eins zu eins dasselbe. Also das kannst du oft aus Blaupause genau ablesen. Aber es ist halt wieder mal ein Regisseur, der aus seinem 7 Minuten Kurzfilm einen 90-Minüter streckt. Und das funktioniert ja in seltensten Fällen. Und aber der Kurzfilm basiert nur auf dem Gore. Und wenn das die Grundlage für den Film war, dann wundert mich nicht, warum der so ist, wie er ist. Nur beides greift halt im Langfilm. Die Dramageschichte um die Hauptdarstellerin mit der Rachegeschichte, plus aber dann diese exzessive Gewalt und die Musik, das alles vereint sich irgendwie nicht so richtig.
Ja,
und das ist schade, weil ich die Grundidee nicht schlecht finde, halt Gewalt durch Musik zu übertragen. Aber wie gesagt, im Kurzfilm funktioniert das, weil es da eine Pointe ist einfach nur. Aber halt auf 90 Minuten immer wieder das rauszuholen, aber dann gleichzeitig eben diese ja, fast auch schon ein bisschen Coming-of-Age-Drama-Geschichte zu erzählen, das klappt irgendwie nicht so ganz.
Und dafür braucht man den Film halt auch nicht. Santiano übertragen auch so Gewalt durch Musik, also. Was mich noch so ein bisschen irritiert hat an dem Film, war halt diese Wandlung der Hauptfigur, die am Anfang irgendwie sehr sympathisch wirkte und man hatte auch eben Sympathien und Empathien für sie entwickelt, fand ich, gerade eben durch die Geschichte in ihrer Vergangenheit, aber als sie dann selbst eben zur Killerin wird, da hat mir dann irgendwie auch so einen Anker gefehlt im Film, irgendwie, mit wem ich da irgendwie mitfühlen soll. Sie haben da auch so einen Crime-Plot drin, der aber gar keinen Nutzen für den Film hat
Bullshit.
Und auch nicht aufgelöst wird in dem Sinne. Also das war irgendwie Streckmaterial, so ein bisschen, auch schlecht gespieltes Streckmaterial.
Es wird ja gegen sie ermittelt, aber das ist so willkürlich reingeworfen. Mal hier ein bisschen ermittelt, hier, aber es hat überhaupt keine Auswirkung auf den Film. Das kannst du auch rauslassen können.
Ja, also da war ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, bin bei 1,5 von 5.
Ja, ich glaube, ich habe den 2 gegeben oder so.
Ja. Wie gesagt, so technisch war der in Ordnung, aber auch da wäre dafür, für die Prämisse wäre auch mehr möglich gewesen, wahrscheinlich auch mit dem Budget. Und dann kam ja unser potenzielles Highlight des Tages, Crabs.
Bin immer noch traurig.
Und der Film hat es gehalten, was er versprochen hat.
Nur ohne S.
Nur ohne S.
Und mit P.
Ja, also es war leider nicht das erwartete schöne Trashfest im Sinne von Roger Corman, sondern tatsächlich, es war ein Film, der in seiner bewussten Schlechtheit schlecht war. Drücken wir es mal so aus. Also der war sich bewusst, dass er schlecht ist. Das war ja auch alles Absicht, aber dabei hat er auch schlecht funktioniert. Also die Pointen, die der Film hatte, haben überhaupt nicht gesessen. Er war streckenweise sehr, sehr langweilig dabei. Er war unfokussiert. Also, und die Crabs, ja, weiß ich auch nicht. Und vor allem das Finale war halt super weird. Wir können es ja nochmal grob zusammenfassen, weil hier sind einfach Crabs, Krebse, Schalentiere, die Menschen angreifen in einem Küstenstädtchen, in dem sonst nie was passiert. Und am Ende
die mutieren.
Und dann irgendwann mutieren und auf die Menschen Jagd machen dort. So. Und dazwischen ist halt sind zwei Brüder. Einer ist an Rollstuhl gefesselt und der andere ist Polizist. Und die beiden sind so ein bisschen gefangen dort in ihrem Trott in der Stadt. Und sie
leben in so Trailern.
Und sie haben dann natürlich noch andere Freunde und Bekannte dort. Und und dann sehen wir eben, wie diese Crab-Plage dort auf die Leute einbricht. Aber ja, das war nix. Der ist nicht mal gut genug für Schläferz in dem Sinne, würde ich sagen. Weil er viel zu wenig da zu bieten hat, um sich darüber lustig zu machen. Weil der so, ja, mach du erst mal. Du bist ja auch der Trash-Experte. Daraus kann man nicht mal ein Wortspiel machen.
Trash-Perte.
Trash-Perte, ja.
ja, also Schläferz könnte ich mir schon noch vorstellen. Also mit Subtitles, mit lustigen und dann eben Trickspiel und sich besaufen, das kann funktionieren. Ich fand den, weil, also er hat so eine, von der Qualität her, das ist jetzt auch kein Amateurfilm im Wald so, ne? Das ist so Sci-Fi-Qualität. Ich fand auch tatsächlich die, unsere Hauptdarstellergruppe, also die Protagonistengruppe um die beiden Brüder, plus dann eben der an den Rollstuhl gefesselte, hat dann eben so eine, quasi, der baut sich eine Beziehung an, der hat eine Freundin und das wird immer ernster, so ein bisschen so, geht auf die Prom zu, also ein kleiner Coming-of-Age-Plot drin, plus der Sheriff-Bruder verkleidet sich dann in die Mutter von ihr, das ist ein bisschen weird, aber gut. Aber die Figuren fand ich echt auch ganz sympathisch sogar, das hat auch am besten funktioniert am Film. Aber das Problem ist halt tatsächlich, also der Film an sich ist einfach schlecht, der hat schlechtes Timing, der hat kein gutes Gag-Writing, lässt Szenen viel zu lang stehen. Dann hat der einen Sidekick-Nebencharakter, das war einer der nervigsten Charaktere, die ich in einem Film jemals gesehen habe. Der war so drüber.
Vor allem, wir haben ja gerätselt, was jetzt dort das sein sollte eher. Also er kam wohl aus Osteuropa und sie haben ihm dann so einen Fake-Dialekt gegeben. Und gleichzeitig haben sie ihn aber sehr dümmlich dargestellt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, was das jetzt irgendwie, also irgendwas Feindliches war. Ich würde fast sagen, dass das rassistisch war, ganz ehrlich gesagt, weil das war nicht lustig. Und sie haben ihn halt wirklich so, das ist der dumme Ausländer, der da zu uns kommt. Und das waren seine Charaktereigenschaften. Er ist dumm und er ist Ausländer. Und darüber sollte man sich lustig machen.
Ja,
und
dumm, das zog sich dumm, aber. Dumm war er nicht, aber er war halt so, also es wirkte, als ob er ein Handicap hätte, aber wir waren uns dann ja einig, es sollte aber eigentlich nur eine Sprachbarriere sein. Und er hat eine sehr seltsame Aussprache und overacted dabei total noch. Aber es war sehr, sehr weird und sehr nervig.
Er wirkte wie Doofy aus Scary Movie, ja, nur, noch genau. mit ausländischem Akzent. Aus
ausländischem Akzent, ja, genau. Das war ganz schlimm.
Und vor allem, das haben sie durchgezogen. Das war nicht irgendwie so mal eine Minute oder so, sondern den ganzen Film durch bis zum Ende und immer wieder auf denselben Gag draufgeritten. Also es war super weird. Ich hatte wirklich am Anfang so, dachte ich so, die ersten 10, 15 Minuten, okay, das ist ja Trauma-Charm, so ziemlichen. Und weil das auch so ein bisschen so wirkte, einfach weil die bewusst die Dialoge und wie die Charaktere miteinander agiert haben, einfach so, ja, also wer Trauma-Filme kennt, auch die neueren zum Beispiel, aber auch die älteren, der weiß aber auch, wie ich das meine, wie die Charaktere dort miteinander agieren. Das ist immer so eine Ebene, die einfach nicht. So reden Menschen nicht miteinander, aber es ist trotzdem so eine, ne, die beleidigen sich immer auch so eine ganze, ja, ich kann es nicht beschreiben, also wer Trauma kennt, weiß einfach, wie es gemeint ist, aber das änderte sich dann irgendwie total schnell und ist dann ins noch schlechtere abgedriftet, also ich weiß nicht, das war auch
Die Eröffnungssequenz war echt auch ganz cool und auch Props dafür, am Anfang haben sie so ganz schlechtes CGI abgefeuert, wo der erste dachte so, fuck, wir sind hier in einem Asylum-Film, aber später dann die Crabs an sich waren dann meistens sogar praktisch, also die Effekte gingen auch sogar ziemlich klar, aber dem Film fehlt dann auch wirklich alles, was dann wirklich auch nochmal so ein Festival-Knaller ausmacht. Der hatte keinen Gore und wenn, war er schlecht gemacht. Also nicht mal auf gute praktische irgendwie Gore-Effekte hat er dann irgendwie Wert gelegt. Und dann endet das Ganze noch in so einem quasi so einem Pacific Rim für arme Power Rangers Kampf mit riesengroßen Krabben und sowas und selbstgebauten Robotern. Aber auch das, es dauert alles immer viel zu lange. Es kommt nicht auf den Punkt. Wie gesagt, ganz schlechtes Timing. Und wenn du so ein Comedy Trash-Ding machen willst, dann brauchst du halt gute Gags und Timing. Das hat der Film halt null. Da war niemand dran beteiligt, der irgendwie Comedy inszenieren kann. Und wie gesagt, das größte Problem aber immer noch, sage ich, ist rein fürs Festival gesprochen, nicht jetzt für den Film an sich. Der Film an sich ist schlecht, den muss man auf gar keinen Fall sehen. Aber fürs Festival war das Problem, wo wir beim Timetable waren, der Film lief halt gestern Nachmittag auf dem Mittwoch um 16 Uhr. Und das ist halt einfach keine Zeit dafür. Ja, da saßen, weiß ich nicht, so vielleicht so 40 Leute im Saal mit uns. Und da war keine Stimmung, natürlich, weil um 16 Uhr besäuft sich keiner. Der Film gehört halt Freitagabend oder Samstagabend um 22 Uhr hin, so als Rausschmeißer. Und dann muss vorher fett im Programmheft stehen, bitte bringt euren Bierkasten mit. Und dann funktioniert das vielleicht so ein bisschen, ja. Also wir haben ja jetzt gleich noch ein paar O-Töne, also da werden wir auch merken, der kam nicht bei allen so schlecht weg wie bei uns. Aber ich bin davon überzeugt, auf dem Festival hätte er sogar noch ganz gut funktioniert, wenn die Leute da eingestimmt gewesen wären und vorher sich vielleicht schon 3 Bier reingezogen hätten. Aber das machst du ja nicht Mittwochnachmittag um 16 Uhr, zumindest die meisten. Und von daher leider echt schlecht platziert auf dem Festival auch. Aber wie gesagt, so als Film, wenn er irgendwann mal vielleicht bei Tele5 mal auf Schläferz läuft, kann man sich vielleicht mit 3 Cocktails mal reinwagen. Aber ansonsten kann man den wirklich komplett auslassen.
Ja, ich bin bei sogar nur 1 Stern bei dem Film.
Ich bin bei 1,5, weil, wie gesagt, Coming-of-Age-Figuren gingen noch so, 1, 2 nette Creature-Effekte, Aber, und wie gesagt, das haben wir auch gesagt, ne? In der Mitte fühlt er sich teilweise an, als ob er so eine Mischung sein würde aus Critters und Gremlins, aber spielt das auch überhaupt nicht aus, ne? Weil die Viecher sind dann so ein bisschen niedlich und können irgendwie auch so Geräusche machen und trinken in einer Bar Bier. What? Aber auch das zieht er nicht konsequent durch. Der Film wollte sehr viel aus anderen Vorlagen nehmen, aber konnte das eben selber gar nicht umsetzen.
Ja, und dann hören wir doch mal in die von dir angesprochenen Publikumsreaktionen hinein. Viel Spaß.
Die einzigen beiden Schauspieler, die irgendwie cool waren, das war dieses Pärchen am Anfang, die getötet worden sind. Und das ist irgendwie bitter so. Der Rest war, also das war so einfach schlecht gespielt so. Und zu viel bescheuerte Computereffekte und irgendwie kam der Spaß nicht rüber. Es hat auch kaum einer gelacht irgendwie. Es war kein Fun irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ich glaube, es war vielleicht der billigste Film, den ich je im Kino gesehen habe. Aber ich finde, wenn man vorher weiß, was man bekommt, das konnte man ja erahnen. Das war ein unterhaltsamer kleiner Film. Ich wusste, dass es sehr billig wird. Und daher, ich finde, das ist unterhaltsam. Das ist, aber im Grunde genommen braucht man dem keinem normalen Menschen empfehlen. Für die Nische ist es ein schöner Film.
Ich fand den witzig. Ich fand ihn richtig gut. Also ich wusste, das ist halt, was mich erwartet. Ich hatte mir das vorher schon so ein bisschen im Programmheft angeschaut und hat eigentlich genau das getroffen, was ich erwartet habe. Ich fand's gut. Ich bekommen, was ich wollte und eigentlich immer das, was man beim Fantasy-Filmfest hat.
Ja, und anschließend stand dann der Film After Blue auf dem Programm. Das ist der neue Film, der erst im Frühjahr 2022 in Frankreich startende Film After Blue, habe ich eben schon gesagt, das war jetzt ein ganz weirder Satz, egal, von White Boys Regisseur Bertrand Mondicot. Und ich hatte Angst, schon im Vorfeld, zum einen aufgrund der Filmlänge, zum anderen aufgrund des Regisseurs und zum anderen aufgrund der Plotbeschreibung. Und ich hatte überlegt, ob ich stattdessen, also statt mit dir dort in den Saal zu gehen, ob ich zu Saturn gehe, Geld ausgebe, ob ich was esse oder ob, was war nochmal, ich hatte noch eine Alternative. Ach so, ob ich in ein anderes Kino gehe, mir einen Film angucke.
Dich dir die Augen verbinden, über die Straße laufen. Also alles, was besser wäre für dich als der Film.
Ja.
Du hast diverse Dinge aufgezählt.
Aber dann sprang plötzlich zum ersten Mal in dieser Woche das WLAN des Savoy für mich an und deswegen habe ich mich entschieden, noch in den Saal mitzukommen und ich sollte es tatsächlich wirklich bereuen. Es war unfassbar, was dann geschah. Und
ich muss ja mal Props an dich sagen, dass du das mit mir durchgezogen hast trotzdem. Also, ich war wirklich überrascht, dass du nicht zwischendurch irgendwo rausgegangen bist, nicht wiedergekommen bist.
Ja, also es war wirklich, also und es ist ja nicht so, also über die Geschichte braucht man gar nicht so groß was sagen. Also es geht darum, das spielt in der Zukunft, das ist ein Science-Fiction-Film, die Erde ist quasi ausgestorben, der Planet ist weg und es gibt einen neuen Planeten, der etwas erdähnlich ist, nämlich After Blue und dort ist die Bevölkerung, die übrig gebliebene, hingezogen. Plötzlich sind alle Männer dort gestorben und es waren nur noch Frauen da, die sich durch künstliche Befruchtung dann eben vermehrt haben. Und wir sehen nun den Status quo dieses Planeten mit der weiblichen Bevölkerung und was dort vor sich geht. Und dort ist eine junge Frau, Roxy heißt die, und die macht einen Fehler, indem sie eine Frau befreit, die dort nur für Chaos und Gewalt und Verbrechen sorgt. Und die muss nun wieder eingefangen werden. Und diese Frau heißt Kate Bush. Und ich als wirklich größter Kate Bush-Fan des Planeten bin entsetzt darüber.
Welches Planeten?
Ja, also entsetzt darüber, dass ihr Name so oft dort, also ob das frei, obwohl ihr würde der Film gefallen, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, also wir hatten ja das Trinkspiel, Evil Dies Tonight bei Halloween Kills, jetzt ist das Kate Bush Trinkspiel geworden.
Oh ja.
Also so oft wie der Name fällt, ist unfassbar.
Aber viel lustiger fand ich doch, dass es auch nur eine Abkürzung war, nämlich für Katharina Buschowski.
Ja, genau. Ja, aber was soll ich sagen, ich überlasse dir auch gleich das Wort. Ich bin da auch irgendwann geistig auch wirklich ausgestiegen aus dem Film, aber ich will noch kurz das anmerken, was ich anzumerken habe, ist, dass der sehr schön gestaltet ist, audiovisuell. Also mir hat die Filmmusik sehr gut gefallen und diese Liebe, die dort in die Kostüme, in die Ausstattung, in die Kulissen gegangen ist, die war auch sehr überzeugend. Das war alles, wir haben es ja selber gesagt, während des Films bist du einmal zu mir rübergekommen. Du hast gesagt, es sieht aus wie die alten Defa-Märchen und da musste ich auch sofort zustimmen. Das hat total diesen Vibe von diesen alten Märchenfilmen. Wer sie kennt, weiß das, wie das aussieht. Es sieht alles sehr künstlich aus, weil es künstlich ist, aber trotzdem ergibt es dann irgendwie ein homogenes Gesamtbild. Und das hat für mich funktioniert, aber erzählerisch war das eine absolute Tortur für mich. Und vielleicht bevor du loslegst, hören wir uns doch erstmal noch ganz kurz die überschwänglichen Zuschauerreaktionen an. Nicht ohne Grund, würde ich sagen. Ich weiß nicht warum, aber wir haben tatsächlich es mehrfach versucht. Wir haben bestimmt 9 oder 10 Leute gefragt. Niemand wollte etwas zu diesem Film sagen. Und André wird uns gleich erklären, warum das der Fall sein könnte.
Ja, es war echt ein bisschen weird. Also wir haben uns das schon gedacht, dass es schwierig wird, aber wirklich, die Leute kamen raus aus dem Saal. Wir standen wie immer Spalier, unser Handmikro in der Hand, ins Gesicht gehalten. Ne, würdest du uns
zwei normalerweise Filmen, kann sich keiner deinem Charme entwehren, also
niemand. Und normalerweise sind die Leute zumindest, also so, zumindest sagen sie gut oder schlecht, aber hier war wirklich jeder so, nee, kann ich nicht, will ich nicht, geht nicht, muss es verarbeiten, verstehe ich nicht, welcher gesehen
habe. Sorry, Bruder muss los.
Nee, man hat wirklich gemerkt, die Leute waren natürlich komplett überfordert und ich kann das natürlich komplett verstehen, weil wir waren es selber. Also was man noch dazu sagen muss, bevor ich jetzt meine persönliche Meinung zum Film abgebe, also der Regisseur Bertrand Mandico hat ja hat quasi einen eigenen Stil ja entwickelt, den er Incoherence Manifesto nennt. Ich habe ja Wild Boys selbst noch nicht gesehen, den habe ich schon lange im Regal von Bildstörung, aber immer noch nicht rangewagt. Ich will das jetzt auf jeden Fall trotzdem, kann ich schon mal sagen, mal machen, jetzt erst recht, weil der ja doch auch sehr gut wegkam bei den Kritiken, gerade auch in meiner Bubble, aber auch generell so über Letterboxd, wenn man mal reinguckt und so. Und ich will jetzt schon wissen, ob der zugänglicher ist, ob der zumindest eine richtige Geschichte erzählt, die man irgendwie nachvollziehen kann. Denn was halt der Regisseur hier macht mit seinen Filmen oder was seine Kunstform ist, die er darstellen will, man kann es ein bisschen als Anti-Kino bezeichnen. Ja, also er will halt Filme machen, die komplett jeglicher Norm entsagen. Und das schafft er definitiv. Also die Filme sind sehr, also zumindest der Film jetzt hier, ich kenne ja Wild Boys noch nicht, aber der Film hier, der ist halt wirklich, der ist ungreifbar, der ist verschroben. Da werden, also es ist sehr viel Style over Substance. Es ist sehr, sehr kunstvoll, ästhetisch, aber gleichzeitig eben überschwülstig nichtssagend. Also in dem Film gibt's, ich weiß nicht, was öfter im Film gedroppt wurde, Kate Bush oder Brüste. Und während sich dann irgendwie Frauen, also der Film ist auch ständig dauergeil. Ich habe in meiner Letterbox-Kritik geschrieben, es ist ein bisschen die unendliche Geschichte, aber mit Brüsten und mit Geilheit die ganze Zeit. Also irgendwie sind alle immer dauergeil und müssen sich.
When sadness meets never ending story.
Ja, wenn es wenigstens so haltsam wie es hätten es gewesen wäre. Nee, und also während sich dann Frauen auf dem Boden wälzen, stöhnen, sich selbst befriedigen und dabei dann irgendwelche Monologe, spirituelle in die Welt hinaus posaunen, sitzt du da und bist halt so, was willst du von mir? Das ist halt genau der Punkt. Es ist auch so ein Film, wo du halt auf gar keinen Fall irgendwie hinterfragen darfst, was willst du von mir? Sondern das ist ein Film, der muss dich entweder, bist du komplett drin. Ich fand auch die ganze Bildästhetik, die Atmosphäre, das hat schon was. Also gerade im Kino, wenn du da wirklich so komplett mal auf Durchzug schaltest, das zieht schon so ein bisschen rein und es ist zumindest faszinierend, aber nicht auf die Laufzeit. Ich hab zu Chris gesagt, so nach 45 Minuten war ich so, ich bin noch investiert, so, es ist schräg, aber ich bin noch drin. Aber umso mehr das Fortschritt, jede Minute, bin ich dann doch auch irgendwann ausgestiegen, weil es ist halt wirklich, irgendwann kommst du an den Rande des, an den Rand des Nachvollziehbaren und dann entweder bist du bis dahin komplett drin und dann ist dir wirklich alles egal und du kannst dich auf diesen Sog einfach nur einlassen, aber 130 Minuten einfach nur Gestöhne, Brüste, Kate Bush, seltsame Laserwaffen, Pferde mit Leuchtdioden am Kopf, komische Waldmonster, noch mehr komische Dialoge, irgendwelche Reiterinnen mit Laseraugen visieren. Es ist alles super wild. Es ist super verrückt. Und wie gesagt, für eine Stunde kann ich mir das angucken. Aber 2 Stunden 10 ohne wirklich nachvollziehbaren Handlungsstrang, da war ich irgendwann einfach komplett raus.
Ja, er macht quasi, Mondico macht Filme, wie jetzt auf Letterboxd jemand gesagt, ausschließlich für ein Publikum, das aus ihm besteht.
ja, genau. Ja. Irgendwer, ist auch mal schön, wenn man Letterboxd, ein paar Leute aus Deutschland, so die beim FFF sind, gehen ja auch auf Letterboxd und bewerten da, meist sehr kurz und knackig. Hatte ich gerade gesehen, der war vorhin noch eine ganz neue, der muss das gestern dann auch gesehen haben, entweder in Hamburg oder in Köln, und schrieb einfach nur, selten so ein Blödsinn gesehen, viel zu lange, viel zu dämlich, Punkt.
Ich mochte ja immer noch,
halber Stern.
Ich mochte ja immer noch den von Alan Matley, den Kommentar, den ich dir gestern gezeigt habe.
Ja.
Ein Producer kommt quasi ans Set und sagt, oh, Monsieur Mondico, ich bin sehr beeindruckt. Sie haben scheinbar hier wirklich das beste Team am Set, was man sich vorstellen kann. Die besten Kostümdesigner der Welt, die besten Make-up-Artists der Welt, den besten Lichttechniker der Welt, den besten Komponisten der Welt. Alles, was man, die besten Leute, die man für Geld sich holen kann. Der Film wird aussehen und klingen wie ein Meisterwerk. Haben Sie auch ein Skript, was zu dieser Kunst passt? Und er sagt, what? Das trifft es ja, eigentlich perfekt.
Genau so ist es. Ja, der Score ist auch super. Die Musik ist auch so richtig sphärisch und einlullend. Das ist alles toll. Aber ohne richtige Story, 130 Minuten. auf keinen Fall. Also ich habe mir jetzt 2 Sterne gegeben, weil ich das trotzdem, ich kann das wertschätzen, was er macht, aber es ist nicht mein Film.
Also ich bin bei 1,5 für die, der Kunst wegen.
Ne? Der Kunst wegen, ja. Aber wie gesagt, trotzdem Wild Boys will ich trotzdem jetzt sehen, weil ich wissen will, warum alle so verschwärmen von dem.
Ja, und dann sollte es dynamisch weitergehen im Film. Nein, natürlich nicht. Wir haben Lamp geguckt. Das ist
jetzt das, gab's Tempo.
Jetzt, ich meine, im Vergleich zum Film davor war das hier schon da war schon ein bisschen Tango im Blut, würde ich mal sagen. Also das ist das ist Debüt, ne, von Valdimar Johansson, glaube ich.
Ja.
Ja. Isländischer Film mit Noomi Rapace in der Hauptrolle, die ja isländische Wurzeln hat und auch isländisch spricht und hier auch erstmals in dem Film isländisch spricht. Und es ist ein ganz netter Film, würde ich sagen, wenn man einfach so ein bisschen das so hinnimmt, was dort passiert. Und dann irgendwann, wenn man das akzeptiert hat, dann ist es eigentlich ein ganz schöner Film, finde ich. Da geht es einfach darum, dass du ein Paar hast, das eben in Island in der Einöde auf einer großen Farm wohnt, das angrenzende Gebiet, wie gesagt, alles, was denen so gehört, das Grundstück ist riesengroß, sie haben ganz viele Schafe und Tiere dort, aber es ist trotzdem die Einödnis in dem Sinne, dass Island natürlich wunderschön ist und die Landschaft fantastisch ist, aber sie wohnen trotzdem halt weit ab von Reykjavik scheinbar, so wird es, glaube ich, erzählt auch im Film, und es ist einfach eine große, weite Fläche, umgeben von Bergen, und dort verbringen sie ihr Leben. Und,
ja, so wie jeder, der in Island wohnt und nicht in Reykjavik wohnt.
Ja, ja.
Ein Freund von mir ist ja mal nach Island gezogen, der wollte da einwandern für ein halbes Jahr, ist dann zurückgekommen, weil es zu einsam war. Also entweder bist du in Reykjavik oder du bist halt alleine. Also die beiden Optionen hast du halt in Island, ja.
Ja. Und man merkt aber schon, während man dieses Pärchen so ein bisschen kennenlernt, dass es da irgendwelche Probleme zwischen denen stehen müssen. Wir wissen noch nicht genau was, aber man merkt es einfach, weil sie reden sehr wenig miteinander und man merkt einfach, dass sie so ein bisschen seltsames Verhältnis miteinander haben. Und dann geschieht das Unvorstellbare. Eines ihrer Lämmer gebärt Nachwuchs, aber kein Lamm, sondern eine Mischung halb Lamm, halb Mensch. Und das verändert die komplette Beziehung zwischen den beiden, die dieses, ja, Werk der Natur, nenne ich es mal, als ihr eigenes Baby und Kind annehmen und großziehen. Und das verändert die Beziehung zwischen den beiden wieder. Sie sind auf einmal wieder sehr glücklich miteinander. Sie haben eine Aufgabe, nämlich dieses Kind in Anführungszeichen großzuziehen. Und das funktioniert erstmal. Und dann kommt jemand von außen hinzu. Das ist der Bruder von ihm. Und er hinterfragt das Ganze so ein bisschen und wühlt das Ganze so ein bisschen auf. Und man bekommt immer mehr mit, was dort in der Vergangenheit schon mal passiert ist, was dort gelaufen ist, warum das Pärchen so agiert, warum der Bruder so agiert, wie er agiert. Und daraus entspinnt sich dann ein ziemlich cooler Film, der auch sehr spannend wird dann zum Ende hin. Oder so ab der Hälfte wird er dann durchaus unerwartet spannend. Und man will dann auf jeden Fall auch wissen, was das Mysterium ist, wie es ausgeht, was da noch passiert ist. Es ist die ganze Zeit so ein Gefühl, hier passiert gleich was richtig Krasses, ist in der Luft. Und sagen wir so, wir hatten ein paar Tipps während des Films und Zugeschüsse, war nicht so weit weg, aber das, was dann passiert ist, das war dann doch wieder völlig, hat uns doch wieder ein bisschen aus den Schuhen gekickt, muss ich sagen, aber auch im positiven Sinn. Also da muss ich gestehen, der Film hat mir echt ganz gut gefallen, war ja auch Noomi Rapace auch super Schauspielerin, aber auch die anderen beiden haben super gespielt, die fantastischen Landschaften. Einfach die Idee auch, den Mut, das so zu filmen, weil man muss schon sagen, wenn man das erste Mal sieht, und da gibt es ein paar Momente, da muss man auch wirklich lachen, weil es einfach so absurd aussieht.
Das
aber
weiß
nicht,
der Regisseur aber auch.
Genau, es sieht nicht absurd blöd aus, sondern man ist eher so, krass, der macht das jetzt einfach, der zieht das jetzt so durch.
Die Situation.
Genau, die Situation, und das ist schon gut gemacht. Also mir hat der am Ende, das ist auch kein Film, den ich jetzt nochmal gucke, aber der hat mir für dieses eine Mal wirklich ganz gut gefallen und da war ich bei 3,5 Sternen. Aber André, wie hat es dir gefallen?
Ja, gehe ich mit. Also natürlich ist das auf Festivals muss man immer so ein bisschen, das ist wie bei Anthologien. Man nimmt ja immer ein bisschen was aus dem letzten Film mit. Und das hat hier nicht geholfen. Ne? Am Anfang, es ist kein kompletter Slowburn, aber er beginnt schon sehr langsam. Er beginnt sehr dialogreduziert. Du siehst erstmal so sehr viele Eindrücke aus dem Leben der beiden, wie sie eben ihren Hof halt ausmisten und eben die Tiere füttern. Und es ist erstmal so ganz viel Stillleben eben natürlich, was ja dazu passt, was zu Island passt, was zu dieser Einsamkeit dort passt. Aber wenn du gerade aus 130 Minuten französische Untertitel After Blue kommst, also beziehungsweise französischer Ton, deutsche Untertitel oder englische Untertitel lesen, After Blue und dann in Lamp rein und du denkst jetzt so, bitte gib mir jetzt keine Ahnung, gib mir Bad Boys 3 und dann kriegst du ein Lamp. da musst du erstmal reinkommen, das lag aber am Festival, nicht am Film, aber nee, sonst gehe ich mit. Der Film baut eine sehr, sehr schöne Atmosphäre auf und der Regisseur spielt auch viel mit Details, mit Einstellungen, wo du ganz halt denkst, es muss gleich irgendwas passieren. Es gibt dann eben noch andere Tiere, wie eine Katze, es gibt einen Hund. Die werden teilweise dann auch so inszeniert, ob du denkst, gleich muss irgendwas Schlimmes passieren. Keine Ahnung, das Schafskind frisst die Katze oder so. Also du denkst ganze Zeit, es muss jetzt gleich irgendeinen großen Knall geben, aber der kommt erstmal gar nicht. Und das macht der Regisseur sehr geschickt. Und wir haben auch gelernt, der Regisseur mag es nicht, wenn man Lamp als Genrefilm bezeichnet.
Nee, also habe ich auch nicht gesehen. Gebe ich ihm recht.
Also nach dem Ende, wenn wir uns angucken, waren uns relativ sicher, dass er entweder seinen eigenen Film nicht kennt oder er hat den Begriff Genrefilm nicht verstanden, aber okay, sei mal dahingestellt. Nein, aber ich gehe aber mit. Und was mich besonders fasziniert hat, war, du bist halt erst komplett neben der Spur aufgrund des Gezeigten, aber da der Film selbst, die ganze Situation, also die beiden Charaktere, die neu frisch gewordenen Eltern quasi, die gehen die Situation halt völlig natürlich um. Die behandeln dieses Schafskind wie ein Menschenkind. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Es wird nicht mal darüber diskutiert. Es ist einfach so. Beide nehmen das halt sofort an und sie haben jetzt halt ein Kind. Und es wird halt mit der Flasche gefüttert, das sitzt am Frühstückstisch und frühstückt und sitzt abends beim Fernsehen mit auf der Couch. Es ist einfach ganz normal da. Und diese Selbstverständlichkeit, so nach der ersten Dreiviertelstunde so quasi, irgendwann schluckst du die auch. Und das fand ich bemerkenswert, dass er durch diese ruhige Inszenierung und diese Selbstverständlichkeit, die er an den Tag legt und die Charaktere an den Tag legen, so akzeptierst du es auch als Zuschauer irgendwann. Und obwohl du anfangs noch lachst, wenn das Kind halt da irgendwie Spaghetti essen soll mit Schafskopf oder dann durch die Gegend getragen wird und die ganze Zeit der Schafskopf da aus der Babydecke rausguckt, denkst erst so, was zum Teufel? Aber irgendwann bist du so, nee, es ist halt jetzt ihr Kind. Und es trägt dann halt einen schönen dicken, wolligen Herbstpulli und rennt dann da mit Gummistiefeln über die Wiese und ist richtig süß und denkst so, ja, okay, ist halt jetzt so. Und das fand ich krass, dass der Film das schafft, das wirklich zu normalisieren. Und dann wird er halt, wie Chris schon sagt, dann tatsächlich im letzten Drittel, Hälfte, letztes Drittel, doch noch tatsächlich unerwartet wirklich spannend und kriegt dann echt auch noch so einen kleinen Dreh rein, dass er wirklich auch so ein bisschen, ja, leicht thrillig wird. Und es gibt auch Szenen durchaus, die dem Atem stocken lassen. Von daher, ich war doch echt begeistert. Ich bin nicht komplett, also ich finde, es ist kein Meisterwerk, aber allein für die Idee, für den Mut und wie er sich dann ausspielt, das tolle Schauspiel, die tollen Kulissen, wie gesagt, die Ausstattung ist fantastisch, war ich jetzt auch bei 3,5. Also ist schon wirklich ein guter Film, der sich lohnt, mindestens einmal gesehen zu haben. Ob ich den nochmal sehen muss, weiß ich auch eher nicht. Aber einmal gucken, doch, auf jeden Fall.
Ja. Und was ihr von dem Film haltet, das hören wir uns dann jetzt noch an.
Ja, ich fand's gut, aber ich habe tatsächlich was anderes erwartet. Also ich hatte schon gehört, dass da eher so, ja, nicht so viel Fantasy und eher slow-paced ist. Aber irgendwie in meinem Kopf dachte ich die ganze Zeit, dass das Lamb noch böse wird. Also nicht so krass Horror, aber irgendwie, dass es am Ende dann den Hund umbringt und dann so langsam bringt es die Eltern um oder so. Also es wurde ja auch so ein bisschen angeteased. Irgendwie habe ich das erwartet und was anderes bekommen. Aber dadurch, dass einfach die Landschaft und alles so wunderschön ist, hätte auch im Film gar nichts passieren können. Und man guckt nur die Landschaft an. Also ich hatte auch schon nicht so gute Bewertungen gelesen. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen eingestellt, dass er mich jetzt nicht komplett vom Hacker hauen wird. Und das hat er auch nicht, aber ich war trotzdem zufrieden so.
Ja, ich habe schon gesagt, der gelbe Pulli hat Ada am besten gestanden, tatsächlich. Dein weird schön. Interessant, wie das emotional, was es so mit den Leuten macht, mit uns gemacht hat. Sehr interessant. Also das ist auch so einer, jetzt bewerten finde ich schwer. Das muss sacken eigentlich. Aber super gut unterhalten, auf eine sehr melancholische Art und Weise. Habe ich schon mit gerechnet, dass es eher ruhig wird, weil der Trailer ja schon super ruhig war. Und von daher... Ja, das muss echt erstmal sagen. Das ist echt faszinierend. Ja, aber ich würde sagen, super gut, muss man gesehen haben.
Also ich fand es schön von den Aufnahmen her, landschaftlich und Musik auch mega. Aber das Ende war sehr offen gehalten und die Thematik an sich ist nicht mein Film. Zu mystisch irgendwie und nicht blutig genug vielleicht auch. Ja, ich wusste es aber, ne? Ich habe mir es vorher durchgelesen, aber meine Mädels wollten hin, also bin ich mitgekommen. Dafür müssen sie dann am Samstag nochmal mit mir. Also war schon was spannend, auch ein bisschen spannender. Das ist irgendwie, ja, zu ruhig, zu langsam auch und langatmig ein bisschen, ne?
Und abschließend gab es quasi noch zur Midnight noch den südkoreanischen Film Midnight. Den haben wir uns jetzt gestern nicht nochmal angesehen, weil wir den auch schon im Vorfeld beide auch schon gesehen haben in dem Fall. Und da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, dass warum du den nicht so gut aufgeschnappt hast, weil ich glaube, die meisten fanden den dann doch ganz gut. Also ich mochte ihn zumindest. Also klar, das ist jetzt südkoreanisches Kino. Man hat da natürlich jetzt auch eine gewisse Anspruchshaltung mittlerweile natürlich, weil eben fast alles, was zumindest hier bei uns ankommt, teilweise zumindest produktionstechnisch immer auf sehr, sehr hohem Niveau ist, aber auch erzählerisch meistens. Und da kann das natürlich sein, dass jetzt so ein Film wie Midnight schon ein bisschen fast zu konventionell rüberkommt. Aber ich muss sagen, also für mich war der schon ziemlich spannend und auch thematisch eben mal interessant, weil er eben, hatten wir ja schon damals gesagt in der Episode, eben auch mit der südkoreanischen Gesellschaft mit der Politik auch so ein bisschen aufräumt, aber
ja, und Umgang mit Behinderung genau. In der Gesellschaft und so weiter. Ja, das mochte ich auch alles, aber ich finde der Film leider so spannend er ist, so gut er aussieht. Ich meine, das muss man bei südkoreanischen Filmen aktuell eh nicht mehr sagen. Die sehen alle fantastisch aus. Hohes Production Value, tolle Schauspieler und so, alles cool. Aber ich kaufe dem halt nicht alles im Drehbuch ab. Ich fand, der war teilweise zu hinkonstruiert, was Glaubhaftigkeit angeht, was Zufälle angeht, was Reaktionen, allein diese ganze Szene im Polizeirevier. Das ist alles, das muss genau so alles auf die Sekunde ablaufen vom Timing her, mit Charakteren, die den Raum verlassen, wieder reinkommen. Das ist so hinkonstruiert teilweise. Und dann vor allem auch so im letzten Drittel, das Finale, das hatte ich auch in meiner Letterboxd-Kritik geschrieben. Ich weiß nicht, ob der Film da auch nochmal ein zweites gesellschaftliches Thema aufmachen will, neben dem Umgang mit behinderten Menschen in Südkorea, nämlich dem Punkt so Zivilcourage. Ja. Weil da gibt es dann Momente eben,
wo jeder guckt nur auf sich selbst.
Ja, genau. Und wenn das die Message ist, dann kann ich den Punkt so ein bisschen vielleicht schlucken. Aber es gab da Momente quasi, wo ein Aggressor in der Öffentlichkeit auftritt und niemand hilft dem Opfer. Also wenn das die Message war, dass das alle filmen nur mit dem Handy und keiner macht was, okay. Aber ich fand es wirklich, es war filmisch für mich zu konstruiert so. Und da waren meine Probleme bei dem Film. Ich habe dem Film nicht alles abgekauft, was er mir zeigen will. Und deswegen war ich da nicht ganz so begeistert. Aber trotzdem, es ist ein solider Thriller, wenn man hier und da ein paar Prämissen schlucken kann. So, also angucken, schon so eine Empfehlung mit einem leichten Downvote, aber weiß ich mein koreanisches Thriller-Highlight, da waren Spirit Walkers zum Beispiel, ein Spirit Walker war da auf jeden Fall besser für mich.
Ja, was haben wir heute im Angebot, beziehungsweise für euch ja morgen? Wir schauen uns heute wieder 4 von 5 Filmen an. Den Anfang macht heute Nachmittag Night Drive, dann Coming Home in the Dark, von dem du ja schon ein bisschen geschwärmt hast, The Feast und natürlich das Highlight des Tages, das wir natürlich, oder das heißt natürlich, was wir glücklicherweise schon sehen durften, The Innocence. Den, ja gut, das bringt jetzt nichts zu sagen, guckt euch den heute an. Doch, natürlich bringt's das was. Oh Gott, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt von Beyond The Infinite 2 Minutes, dass ich auch in der Zeitschleife hier gefangen bin. Natürlich bringt es was. Also wenn ihr das jetzt hört und heute Abend Zeit habt, dann kommt und guckt euch Innocence an. Das ist
in Hamburg oder Köln geht's ja noch.
Genau. Ja, das ist ein fantastischer Film. Den sollte man unbedingt, wirklich unbedingt gesehen haben. Ihr werdet das nicht bereuen.
Da bin ich auch sehr gespannt auf die Reaktion im Publikum, so, weil der hat schon ein paar Szenen da. Klappt dir der Kiefer runter. So.
Bin gespannt, ob da jemand wieder mit uns reden will. Ja,
ansonsten, das hören wir morgen.
Genau, ansonsten, wie gesagt, auch schönen Dank an die Leute, die gestern bei uns am Stand waren und ein bisschen mit uns geschnackt haben über die Filme und über unseren Podcast. Und ja, das können wir für heute als Abschluss nehmen. Danke, dass ihr zugehört habt. Freut euch auf morgen. Ich glaube, das wird, doch, ich gehe einfach mal davon aus, dass heute ein guter Tag wird für mich. Wieder kein Lachtag, so wie vorgestern, aber.
Ja, also es kommen 2 Filme heute, die du noch nicht kennst, die ich aber kenne, die beide wirklich gut waren. Also einer doch richtig gut, der andere solide, aber beide haben Szenen, die auch dich, glaube ich, ordentlich durchschütteln werden. Von daher bin ich sehr gespannt. Also ich glaube schon, also für dich wird auf jeden Fall ein besser Tag als gestern, rein von deinen Interessen her, was Film angeht, das weiß ich.
Schauen wir mal. Okay. Also, danke fürs Zuhören bei David Sentiments. Bis morgen. Ciao.
Bis morgen.